Musik.
Hallo
und herzlich willkommen
bei Enigma.
Enigma.
Vor mir sitzt Remote, die Cory, die jetzt Luft geholt hat zum Reden und ich sie direkt wieder unterbrochen habe.
Weil ich uns immer noch vorstellen wollte, aber das macht gar nichts. Chrissy, die Person, die mir gegenüber sitzt und für die Technik dieses Podcasts zuständig ist.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen nochmal bei Enigma, der Podcast, der sich mit einem mystischen True Crime, urbanen Legenden, Volkssagen, mittlerweile auch Geschichtlichem auseinandersetzt und alles, was uns sonst noch so interessiert. Und natürlich, falls ein Zuhörer mal die Gelegenheit ergreifen sollte, hier mal eine Anfrage zu stellen, werden wir dieses Thema versuchen, auch mit einzubetten.
Hast du gesehen, dass wir eine Anfrage gekriegt haben über Insta?
Nee, habe ich nicht. Echt?
Ja, von meinem Papa.
Oh. Das ist nicht mal ganz aufregend.
Der hat ein paar spannende Frauengestalten genannt, die man sich dann nochmal angucken könnte.
Dann haben wir ja für nächstes Jahr gleich was zu tun.
Definitiv.
Okay, sogar gar nicht. Bonnie Elizabeth Parker.
Oder Ada Lovelace. Genau. That's it.
Dein Papa hat 1000 Follower?
Yep.
Wow.
Der ist voll Insta-famous.
Er ist berühmt.
Ja.
Wahnsinn.
Der macht aber auch coolen Content.
Ja, wenn er mir angezeigt wird, like ich ihn auch immer. Macht dein Papa denn so richtig in Fotografie?
Hobbyfotograf, aber der hat halt auch ein Auge für schöne Momente.
Ja.
Aber jetzt, wenn man zum Beispiel da direkt am Wasser, weißt du, Sonnenuntergang und sowas, Klassiker, so richtig schön.
Ja, ja, das
ist halt einfach, wo du das Foto siehst und du kriegst ein Gefühl für den Moment. Solche Fotos macht er.
Das hast du schön ausgedrückt. So.
Ja.
Ich fand dich sehr wagemutig, als du die Folge von John Dark mit Teil 1 betitelt hast.
Starke Frauen im März war Teil 1.
Ja, und jetzt gibt's also starke Frauen Teil 2.
Gut, weil ich kann das Teil 1 jederzeit löschen. Ne?
Wir gehen heute mal ein bisschen zurück zu den Anfängen von Enigma.
Die weiße Frau.
Nicht thematisch, sondern eher dramaturgisch, möchte ich sagen. Denn ich habe heute eine Legende mitgebracht.
Oh, ich mag Legenden.
Die ich erstmal vorlesen möchte. Und dann dachte ich, können wir uns da mal drüber unterhalten, was so im neuhistorischen Kontext aus dieser Ballade gemacht wurde.
Alles klar.
Der Titel verrät auch im Prinzip schon gleich, worum es geht.
Okay.
Und zwar die Ballade von Mulan.
Mulan.
Man muss übrigens dazu sagen, kurz, es ist hier eine Übersetzung, die ich mir hier geklaut habe von... genau, und zwar ist die Ballade übersetzt aus dem Chinesischen von Monika Gnaden das kommt hier aus dem Pirmoni Verlag. So, also die Ballade von Mulan. Ein Seufzen ist zu hören, dann wieder ein Seufzen. Mulan sitzt draußen vor dem Haus am Webstuhl. Die Geräusche des Webstuhls sind nicht zu hören, nur das Seufzen der Tochter ist zu hören. Tochter, woran denkst du? Tochter, was bekümmert dich? Ich denke an nichts, ich habe keinen Kummer. Doch gestern Abend sah Mulan den Einberufungsbefehl, der Khan ruft ein großes Heer zusammen. Es gibt ein Dutzend Einberufungslisten, jede mit dem Namen von Vätern darauf. Mein Vater hat keinen erwachsenen Sohn, ich habe keinen älteren Bruder. Lasst mich Pferd und Sattel kaufen und ich werde an Vaters Stelle in den Krieg ziehen. Auf dem östlichen Markt erwirbt sie ein ausgezeichnetes Pferd, auf dem westlichen Markt einen Sattel und eine Satteldecke. Auf dem nördlichen Markt kauft sie das Zaumzeug, auf dem südlichen Markt eine lange Peitsche. Bei Tagesanbruch nimmt sie Abschied von ihren Eltern. In der Abenddämmerung lagert sie am Ufer des gelben Flusses. Die Rufe ihrer Eltern hört sie nicht, nur das immerwährende Rauschen des Flusses. Die Rufe ihrer Eltern hört sie nicht, nur die Anfeuerungsrufe der wilden Reiter aus den Yan-Bergen. Immer wieder reitet sie tausende von Meilen zu den Schlachtfeldern, überquert dabei Berge und Täler wie im Flug. Eisige Winde überbringen den Klang der Nachtwächterklapper. Winterlich fahles Licht scheint auf die eisernen Rüstungen. Generäle starben in Hunderten von Schlachten. Verdiente Soldaten kehren nach über 10 Jahren heim. Sie kehren heim, um den Sohn des Himmels zu huldigen. Der Sohn des Himmels hält Hof in der prächtigen Halle. Nach den Aufzeichnungen, dramaturgische Ergänzung Mulans militärischer Verdienste, hat sie die höchstmögliche zu erwerbende Beförderung erreicht. Als Belohnung erhält sie großen Reichtum. Der Khan fragt Mulan, was ihr Wunsch sei. Doch Mulan will kein Amt im Hof des Khans. Sie bittet nur um ein schnelles Kamel mit 1000 Meilenhufen, das sie zurück nach Hause tragen kann. Als die Eltern von der baldigen Ankunft der Tochter hören, gehen sie vor die Tore der Stadt, sich gegenseitig stützend. Als sie von der baldigen Ankunft ihrer kleinen Schwester erfährt, kleidet und schmückt sich die ältere Schwester in glücksverheißenden Farben gegenüber der Eingangstür. Als er von der baldigen Ankunft der großen Schwester erfährt, schärft der jüngere Bruder sein Messer, um Schwein und Schaf zu schlachten. Zu Hause öffne ich meine östliche Schlafzimmertür und setze mich auf mein westliches Schlafzimmerbett. Ich ziehe meine Kriegskleidung aus und trage wieder mein altes Kleid. Am Fenster richtet Mulan ihr gleich wolkenfallendes Haar. Sie schaut in den Spiegel und steckt sich einen Kopfschmuck aus gelben Blumen an. Sie geht nach draußen, um ihre Kameraden zu treffen. Ihre Kameraden schauen überrascht und ungläubig. 12 Jahre sind wir zusammen marschiert und wir haben nicht erkannt, dass Mulan eine Frau ist. Männliche Hasen rennen gerne wild umher. Weibliche Hasen haben verschleierte Augen und einen glasigen Blick. Wenn du sie jedoch beide nebeneinander auf die Wiese rennen siehst, wie kannst du dann unterscheiden und sagen, wer davon Mann oder Frau ist? So. Diese Ballade ist Grundlage der uns wohlbekannten Disney-Verfilmung.
Aha.
Mhm. Also die Ballade ist schon relativ alt. Und zwar ein sehr altes chinesisches Volksgedicht, das zwischen den Jahren 420 und 589 nach Christus wohl entstanden ist. Und aber erst einige Jahrhunderte später in schriftlicher Form festgehalten wurde. Bekannt ist die Sage eigentlich unter Hua Mulan, was übersetzt sowas wie Mandelblüte heißt. Jetzt kann man sich so ein bisschen fragen, woher kommt dieses Fa Mulan, was ja aus dieser Disney-Filmgeschichte bekannt ist.
Ja.
Das ist tatsächlich, also Fa Mulan bedeutet das Gleiche, nur auf, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, welches was ist. Ich glaube, Hua Mulan ist Mandarin und Fa Mulan ist Kantonesisch.
Okay.
So, das sind ja die beiden großen Volksdialekte, Sprachen, die es da ja gibt. Und bedeutet aber im Prinzip das Gleiche. Also Mandelblüte, schöne Blume, so kann man das übersetzen. Und im Prinzip geht es jetzt ja hier darum, wenn man das einmal zusammenfasst, dass Mulan aus wohlhabendem Hause stammt, der Vater soll ins Militär. Sie geht wohlwissend ihrer Eltern, meldet sie sich, verkleidet sich halt als Mann und geht anstelle ihres Vaters, feiert große militärische Erfolge und kehrt dann am Ende nach Hause zurück. Genau. Und man vermutet, dass sich das Ganze auf eine Sagengestalt bezieht, die auch tatsächlich in der nördlichen Wei-Dynastie gelebt haben soll. In der Zeit ist auch das Gedicht entstanden. Aber das weiß man nicht so genau. Jedoch haben anthropologische Untersuchungen ergeben, dass es wohl zu der Zeit, in der das Gedicht geschrieben wurde, Frauen gab, die regelmäßig im militärischen Dienst gearbeitet haben oder gedient haben. Das ist nämlich tatsächlich dabei rausgekommen, als man Ausgrabungen gemacht hat. Genau. Was ich ganz spannend finde, ist, dass die Story ja ganz nett ist, aber also ich hätte nie gedacht, dass Disney darauf kommt, daraus einen Film zu machen.
Das weiß man bei Disney ja häufig nicht, woher kommt die Idee für den König der Löwen?
Aus Shakespeare.
Ja, also ich meine aber daraus eine Tiergeschichte zu machen.
Ja, weißt das stimmt du? Schon.
Also da ja. Hamlet zu nehmen und zu sagen, ey, das ist jetzt ein Löwe.
Das macht voll Sinn.
Ja, also deswegen, da so die Inspiration für Geschichten, glaube ich, das zu ergründen wird schwierig.
Ist schwer, wird schwierig. Ja, das stimmt. Aber ich dachte, wir könnten uns jetzt mal so ein bisschen über die Unterschiede unterhalten.
Okay.
Falls du dich an den Film noch erinnerst.
Also, ich war ja in Amerika. Und als ich in Amerika war, da war Mulan gerade einer der Filme, der sehr, ne, nicht aktuell, aber der relativ, genau, da kam auch gerade, glaube ich, der zweite Teil von Mulan raus. Der übrigens auch ganz cute ist. Für einen zweiten Teil von einer Disney-Verfilmung ist der zweite Teil von Mulan echt gut.
Das habe ich aber übrigens auch vom zweiten Teil von Pocahontas gedacht.
Den fand ich ganz fürchterlich,
Ja,
persönlich.
was ist der erste Disney-Film, wo es mal tatsächlich zu einer Trennung kommt?
Ja, aber das fand ich halt, also ich fand das damals nicht gut. Weil man ja, also aber Pocahontas ist ja nochmal ein ganz anderes rotes Tuch. Weil, wenn wir jetzt über Mulan reden wollen, ne, dann muss man ja auch die Problematik dahinter bedenken, hinter
Ja, ja.
der Umsetzung einer asiatischen Geschichte durch eine westlich orientierte Firma. Das fängt ja schon mit diesem Abschneiden der Haare an, soweit ich das weiß, was sie macht.
Ja,
Und
weil in der Ballade habe ich ja auch gerade vorgelesen, ne, die hat sich die Haare ja gar nicht
ja,
abgeschnitten.
genau, das
Also.
ist das, so wie ich das verstanden habe. Also, es ist jetzt auch wieder vielleicht gefährliches Halbwissen, aber so wie ich das gehört habe aus den Erzählungen, ist gerade langes Haar ein Zeichen von Ehre. Was du ja in vielen Kulturen hast, wo es heißt, von wegen, wenn dir die Haare abgeschnitten werden, das ist ein Zeichen der Schande, dass du bestraft wirst, dass dir die Haare abgeschnitten werden, zum Beispiel.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das da
Weißt du,
ähnlich ist oder nicht, aber
oh, ich muss jetzt, als wenn du das so erzählst, gleich an Game of Thrones
da habe ich
denken.
auch gerade direkt dran gedacht.
Ne?
Das ist
Warte
natürlich
mal, wie hießen sie
explizit.
noch? Dothraki?
Die Dothraki, ja.
Ja, genau.
Genau, der hatte den längsten Pferdeschwanz, der Khal Drogo. Drogo.
Aquaman.
genau, der Aquaman, der hatte den längsten Pferdeschwanz und der war halt, das sagen die, glaube ich, das erste Mal, als ihr Mann ihn kennenlernt, dass das halt ein Zeichen dafür ist, dass er halt der Stärkste und der Größte und der Mächtigste ist.
Genau, weil denen sonst die Haare abgeschnitten werden,
Genau.
wenn sie verlieren.
Ja, und ich meine, das ist halt auch generell, das ist eine Anlehnung, also diese Interpretation in der Serie ist eine Anlehnung an bestimmte Kulturen, wo das gemacht wird. Und ich meine, dass auch gerade im asiatischen Bereich, das teilweise war, dass halt langes Haar ein Zeichen von Ehre ist. Bin mir aber nicht ganz
Nicke.
hundertprozentig sicher, wie das alles miteinander zusammenhängt, aber damit fängt es an. Aber wie gesagt, ich den Film kenne ich recht gut, weil wir den, das, ja, ich liebe unter anderem halt auch Disney-Filme, ne?
Ja gut, ich halt auch. Deswegen dachte ich, könnte man jetzt mal einen nehmen, weil ich das schon ganz spannend fand, mal zu gucken, was steckt denn hinter den Geschichten. Also,
Und Make a Man Out of You, einer der besten Hits.
naja, das stimmt.
Also dementsprechend, ja, ich kenne mich ein bisschen aus mit dem Disney-Film. Leider nicht mit der Originalquelle. Ich habe halt immer nur wieder gehört, dass es halt auch Kritik gab, dass der Film von Disney gemacht wurde.
Ja, und das ist auch durchaus berechtigt, weil ich das immer schwierig finde, wenn eine westlich orientierte Firma sich einem Material zuwendet, zu dem sie keinen originalen Zugang hat.
Ja, wobei man ja aber auch sagen muss, so wie ich das verstanden habe, zum Beispiel Moana, oder im Deutschen Vaiana,
Ja.
scheint ja unter anderem besser funktioniert zu haben, unter anderem aufgrund der Tatsache, dass sie sich halt auch Leute ranholen, die die Kultur kennen.
Aber da ist halt auch dann der Unterschied von den letzten 20 Jahren zu sehen,
Ja,
ne? Ich meine,
ja.
Mulan ist von 98, Moana von, oder Vaiana, ich glaube 2018 sogar, also
Ah, guck mal,
16, irgendwie
der
so.
20, ja, stimmt, da sind 20 Jahre Unterschied hin.
2016,
2016, ja.
Moana.
Ja, also da erkennt man tatsächlich die Unterschiede in dem Umgang wahrscheinlich auch mit der Source. Also wenn jetzt Leute von unseren Zuhörern sich noch besser damit auskennen und sagen, nee, aber auch bei Vaiana ist das nicht so ganz koscher gelaufen, alles dann gerne Bescheid sagen. Aber ich meinte mich zu erinnern, dass es da ein bisschen kulturbewusster gelaufen sei.
Ja, wir hatten ja jetzt auch gerade die Diskussion, weißt du noch, in der letzten Folge mit One Day, also dieser Verfilmung von, ich habe da übrigens einen Fehler gemacht, kurze Korrektur. Der Film mit Anne Hathaway ist natürlich von 2011, nicht von 2021. Die Serie ist jetzt von 2023, also 24, die ist
Ah,
jetzt
das habe ich gar
gerade
nicht mitbekommen,
veröffentlicht
dass du
worden.
da diese Jahre so
So.
verwechselt
Und
hast.
in den 10 Jahren ist ja schon auch was passiert,
Ja,
ne, was die
ja.
Diversität angeht.
Ja.
So, und das ist auch gut so.
Ja, genau. Dass da, also das, also selbst wenn man das nicht in jedem Detail hinbekommen kann, aber das Bewusstsein über die Sache an sich, glaube ich, ist wichtig.
Ja. Genau.
Und da weiß ich halt nicht. Aber du hast ein paar Unterschiede dir notiert.
Genau. Ich fand das jetzt nämlich ganz spannend, mal das zu gucken im Sinne von ne, Frauenmonat-Legende, wo kommt denn das eigentlich her und welche Frauen in der Geschichte untergehen. Und im Prinzip ist Mulan so eine also doch so eine Sammelfigur eigentlich für viele Frauen, die in dieser Zeit, in der dieses Original entstanden ist, gelebt haben und die dann aber gar nicht mehr so geschichtlich berücksichtigt worden sind. Also westlich gesehen zumindest schon mal nicht, weil wir davon einfach keine Ahnung haben,
Ja.
aber auch in China selber. Genau. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu den Unterschieden des Films. Genau, das geht schon damit los, dass sie ja sich die Haare abschneidet
Ja.
und dann in einer Nacht- und Nebelaktion vom Hof verschwindet, ohne dass irgendeiner Bescheid weiß. Das ist tatsächlich so nicht. Also wenn man jetzt das Material hier, das ja recht lose übersetzt wurde, anguckt, sieht man schon, dass sie halt traurig ist darüber, über diesen Einberufungsbefehl und das durchaus weiß, aber ja hier auch Vorbereitung trifft und durchaus mit dem Segen ihrer Familie das Schicksal quasi herausfordert, sich als Mann zu verkleiden. Die Grundidee, die ist ja gleich geblieben.
Ja, ich könnte jetzt auch mal versuchen, die Unterschiede zu benennen, nachdem ich dein Gedicht mal gehört habe.
Genau, dann bitte.
Also das ist das Erste natürlich, dass sie da halt im Gespräch mit drüber ist. Das Zweite, was mir jetzt direkt wieder eingefallen ist, dass sie halt im Film ist sie ein Einzelkind. Sie hat Geschwister und sie hat auch einen jüngeren Bruder.
Aber der ist nicht zu klein.
Ja, aber im Film ist es auch bei der ersten Einberufung so, dass da ein, ach nee, der junge Mann ist auch ein bisschen älter, meine ich. Der da dann sein Vater, so von wegen der Vater will hingehen und sich seinen Befehl abholen und dann ist sein Sohn daneben und sagt so von wegen, Papa, warte.
Na
Ne?
ja,
Und
und er
dann geht
schiebt ihn
dann,
so zur
genau,
Seite,
und nimmt
ne?
es dann wieder, aber der ist ein bisschen älter, der ist nicht so jung. Woran ich jetzt gerade im Kopf gedacht habe, von wegen, das ist ich habe ein Bild im Kopf von so einem kleinen Jungen, der so einen Helm aufgesetzt bekommt. Und das ist im zweiten Teil von Herr der Ringe, die zwei Türme, als die Helms Klamm verteidigen müssen. Da werden irgendwann alle männlichen Leute geholt. Und da werden auch wirklich lüde Jungs. Und da ist nämlich so ein kleiner, der guckt die Leute so, also der nicht im Bild steht, der guckt den so ganz, ganz, ganz verwirrt an und dann kriegt er so einen Helm aufgesetzt und da steht dann so, das Bild hatte ich gerade im Kopf.
Ich glaube, ich muss Herr der Ringe mal wiedersehen.
Ja, musst du. Wenn der Gedanke kommt, dann musst du es definitiv gucken. Dann ist es zu lange her, dass du ihn geguckt hast. Dann, was hatte ich gerade noch im Kopf? Im Film wird sie durch ihre Verletzung entlarvt. In dem Kampf gegen die Hunnen.
Cory nickt.
Cory nickt. Es ist auch der nennt man nicht Imperator, oder? Der Emperor, den sie rettet.
Der
Der
Kaiser.
Kaiser, so heißt er. Das ist nicht kein Imperator, okay. Das ist der Kaiser, den sie rettet, und der ihr dann quasi ihr Absolution erteilt, dass das okay war, was sie gemacht hat. Natürlich, nachdem es diesen großen Endkampf gab. Dann kehrt sie halt zurück und gibt dem Papa das Siegel und sagt von wegen hier, das ist okay, dass ich das gemacht habe. Und dann kommt noch das Ende der möglichen Love Story.
Und der Endgegner, den hättest du auch noch nennen können.
Ja, die Hunnen.
Die werden hier ja auch gar nicht erwähnt. Also hier geht es nur grundsätzlich um irgendwie kriegerische Auseinandersetzungen. Und sie hat halt offensichtlich, also hier wird ja 10 Jahre erwähnt. Ich glaube, sie hat sogar 12 gedient. Und dann entscheidet sie sich halt einfach, ihre militärische Karriere zu beenden, in dem Fall, dass sie sich dann einfach quasi outet als Frau. Ne? Sagst du
Ja.
so, ja, jetzt reicht's auch. Und jetzt kann ich wieder in mein Leben als Frau zurückkehren.
Ja, und im Film hat sie auch voll gestruggelt, bevor sie Anerkennung gekriegt hat von ihrer Gruppe da. Und dann mussten die ja direkt in den ersten Kampf, wo der Vater von, wie heißt der Typ nochmal? Der Love Interest. Weißt du das noch, wie der hieß?
Nö, aber das kann ich rausfinden.
Auf jeden Fall,
Das ist ja alles kein
der
Problem.
Vater von ihm ist ja der General gewesen und dann werden die in den Kampf gerufen
Ach ja, der wollte sich da ja auch beweisen mit seiner Truppe und so, ne? Weil er
genau,
da ja
und ja,
die.
und dann ist aber erstmal nichts passiert und dann hat Mulan gesagt, so, Entschuldigung, hier passiert gerade nichts und dann haben Mushu und die Grille
Li
haben
Shang. Li Shang.
Li Shang Ja, und Muschu und die Grille haben nämlich das, haben irgendeinen Messenger halt imitiert und haben dann halt gesagt, die müssen kommen.
Der geilste, oh ja, der geilste Charakter ist Mushu.
Muschu.
Und da muss ich auch mal sagen, ein großes Lob an die deutsche Synchronisation.
Das.
Es gibt wenige Filme, wo ich finde, wo ich das Deutsche mir lieber anhöre als die englische Originalversion. Und ähnlich ging es mir bei Frozen mit Olaf. Also ich finde diese Harpe Kerkeling-Synchronisation halt einfach fantastisch.
Das darf
Und
ich
die ist
sagen.
so viel besser als das Original. Also das, und deswegen wird Olaf für mich immer diese Stimme haben. Genau, aber du hast jetzt quasi noch zwei Charaktere genannt, die Disney noch erfunden hat.
Mushu die Grille.
Richtig.
Ja, klar. Also ich glaube nicht, dass in so einem Gedicht, obwohl natürlich, wir haben ja auch das diese andere asiatische Geschichte, wo es um götterartige
Ja.
Wesen ging und so.
Ja, und um weiße Drachen und um grüne Drachen?
Ja, genau. Aber Mushu halt nicht.
Nein, also zumindest nicht in dieser Ballade. Genau. Weißt du noch, wie der sich da vorgestellt hat? So, der einzigartig, der große Mushu. Aber du bist ja nur so ein kleiner Drache.
Du bist ja nur eine Echse. Ich bin keine Echse.
Ja.
Ich
Oh, herrlich
mach
war
nicht das
das.
komische Ding mit der Zunge. Ja. Wir
Ja,
kennen uns aus
genau.
mit Disney-Filmen.
Werden halt an der Stelle auch nicht erwähnt. Genau. So, und ich finde das, also natürlich muss das irgendwie ein bisschen dramatisch sein, ein bisschen Liebesgeschichte muss irgendwie auch mit dabei sein, offensichtlich in einem Kinderfilm,
Ja,
weil es sich
ja.
sonst nicht verkauft. Den Hundenkönig, den sie da ja dargestellt haben, der ist ja ein bisschen in Anlehnung so an Genghis Khan halt, um auch das Ganze irgendwie zu rechtfertigen, ne, mit den
Ja.
Mongolen und so.
Damit halt auch ein
Weil du.
westlich orientiertes Publikum was damit anfangen kann.
Ja, und du brauchst halt irgendwie einen Endgegner, also du brauchst ja irgendwie einen Kampf, um den es dann geht, ne? Ich finde die Geschichte aber eigentlich ganz schön, also vor allen Dingen, weil sie halt recht drama-free ist, also dramafrei an der Stelle, weil sie halt mit dem Segen ihrer Eltern gefahren ist, militärische Karriere gemacht hat, Erfolge feiern durfte, sich als Frau geoutet hat, in Anführungsstrichen, dass kein gejuckt hat, am Ende so, aha, okay, krass, alles klar. Und sie auch ihre Ehren ja behalten durfte, die sie sich ja
Ja.
erkämpft hat, muss man ja fast sagen. Und ich finde eigentlich auch diesen Abschluss, den dieses Gedicht hier tätigt mit, ne, männliche Hasen sehen so aus, weibliche Hasen sehen so aus, aber wenn sie auf dem Feld nebeneinander laufen, kann man dann wirklich sagen, wer ist wer?
Ja, das ist ja fast eine Moral, die dahinter steckt.
Ja,
Wohingegen du
genau.
bei ja, okay, das war der Kaiser sagt ja auch irgendwie noch was, sowas von wegen, also der hat da auch noch irgendwie so einen ganz weisen Spruch drauf.
Ja, aber du musst ja, im Endeffekt muss man sich ja vergegenwärtigen, dass dieses Gedicht am Ende ja thematisiert, dass Frauen und Männer das Gleiche leisten können. Also die Gleichberechtigung. Und das im 5. Jahrhundert nach Christus. Zu einer Zeit, wo Frauen geschichtlich ja nicht so gut dargestellt waren. Finde ich sehr progressiv für diese Zeit.
Ja, aber das ist halt auch wieder so unser westlicher Blick da drauf, ne, weil das bei uns halt so
Absolut.
im positiven Sinne für den asiatischen Raum, weil wir immer da sitzen von wegen so krass, wie konnte das da so gut laufen, wo das in anderen Bereichen der Welt dann so, obwohl wir haben ja auch, es gibt ja Vermutungen darüber, dass es das Mittelalter halt uns so in die Pfanne gehauen hat. Und ich will jetzt nicht Kirche sagen, aber der Aufstieg der Kirche. Also, dass deswegen das halt auch so lange gedauert hat, bis in Europa überhaupt irgendwie was passiert sein konnte.
So, kommen wir mal zum historischen Vorbild von Mulan. Das gibt es nämlich ja so gar nicht. Also die Geschichte ist halt einfach eine Geschichte, die stilisiert jetzt aber nicht explizit eine Figur, die es historisch gegeben haben soll.
Ja.
Das lässt sich an keinen Beleg festmachen. Also natürlich kommt diese Legende irgendwo her und die wird auch ihre Begründung haben, aber vielmehr tatsächlich in der Tradition, die dahinter steckt, als tatsächlich in der einzelnen Person, die sie verkörpert.
Ja, also wie so eine weise Geschichte, auf die man sich berufen kann, wenn Leute anfangen zu motzen, das sollte eine Frau nicht tun.
Genau. Ich hatte ja vorher schon erzählt, dass es Anthropologen gab, die halt das mal interessiert hat, weil die ja, also man weiß ja diese Ballade und man denkt sich ja, okay, woher kommt die denn jetzt, wenn es jetzt keine historischen Belege gibt für eine historische Figur, so wie Jeanne d'Arc, wie wir das jetzt in der letzten Folge hatten. Das war ja doch recht dominant und prägnant, was sie da geleistet hat und offensichtlich ja auch in ihrer Person festzumachen.
Ja.
warum kommt man jetzt darauf, sich so eine Ballade auszudenken? So, weil das ja, die ist ja auch erstmal mündlich weitergegeben worden und dann offensichtlich hatte sie dann ja so einen Wichtigkeitsgrad oder Bekanntheitsgrad auch in China erreicht, dass sie dann ja tatsächlich auch verschriftlicht wurde. So. Und tatsächlich ist es so, dass man bei Ausgrabungen in der Mongolei, also ne, Grenzgebiet, Verschiebung, wir wissen das ja alles, Frauen oder beziehungsweise andersrum, man hat halt Massengräber gefunden, die darauf schließen lassen, dass sie entstanden sind bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Und man hat sich halt die Skelette angeguckt, die dahinter stehen, ne? So, weil die Knochenstruktur von Frauen und Männern sind ja doch recht unterschiedlich. Wenn man sich zum Beispiel, ne, Schultergürtel anguckt oder auch ganz klassisch natürlich den Beckengürtel, der ist bei Frauen natürlich ganz anders, weil da ein Kind raus muss. Und das ist bei Männern ja nicht so. Dementsprechend kann man das ja ganz gut daran auch schon festmachen, an Skeletten und an skelettischen, nee, warte mal, an Untersuchungen an Skeletten, was für ein Typ da vor einem liegt, im Sinne von Typ Mann, Typ Frau.
Biologisch gesehen.
Biologisch, genau. Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass es diverse Frauen gab, die offensichtlich als Bogenschützen in den Armeen gedient haben. Es haben sich Gebrauchsspuren am Skelett gefunden, die darauf schließen lassen, dass diese Frauen offensichtlich vorwiegend geritten sind und vorwiegend Pfeil und Bogen bedient haben. Aufgrund der, du hast es ja gerade nachgemacht, ne, diese Bogengeschichte.
Bogen halt,
Wenn
ja.
man das viel macht, das kommt dann führt natürlich zur Abnutzung und zur Verformung. Wir kennen das ja jetzt auch alles aus der modernen Zeit. Wir haben ja alle diesen schönen Handynacken, weil man ja alles mit dem Kopf jetzt so nach vorne macht und deswegen kriegen wir alle diesen schönen Buckel hinten, weil die Schwerkraft da natürlich drauf wirkt und sich das Skelett da ja anpasst. Dieser Buckel ist ja meistens übrigens, Fun Fact an der Geschichte, eigentlich nur eine Fettabsonderung, die als Schutz des Knochens dient, weil der jetzt ja exponierter
Exponiert.
ist und so ja eigentlich gar nicht sein soll. Man muss ja eigentlich daran arbeiten, immer den Kopf schön zurückzunehmen. Genau, aber so soll es eigentlich sein. Also dieses nach vorne gezogen und auch mit den runden Schultern, das ist ja eigentlich gar nicht das, wie es sein soll.
Das, was ich jetzt die ganze Folge lang schon tue hier.
Ja, ich auch.
Geil. Aber ich habe, als ich in Frankreich war, ne, da habe ich, ich war ja bei so einem Austausch mit dabei und da haben wir Bogenschießen gemacht. Habe ich die Story mal erzählt?
Nee, jetzt bin ich gespannt.
Und dann habe ich Bogenschießen gemacht und ich war richtig gut da drin. Also ich kann gut Bogenschießen, hat sich rausgestellt. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, kein Problem. Und dann habe ich das halt gemacht und habe auch mehrfach richtig gut getroffen. Das war alles Tutti. Was mir nur leider keiner erzählt hat zu dem Zeitpunkt, ist, dass man den Arm, mit dem man den Bogen hält, leicht beugen muss. Weil sonst nämlich die Sehne ist das, glaube ich, immer an deinem langen Arm entlang und deinem Ellbogen entlang pfeift. Und ich habe am nächsten Tag so fette blaue Flecken in der Armbeuge gehabt. Also das ging wirklich, das ging fast die gesamte Armbeuge längs. Das war grün und blau. Und das hat eine Woche gedauert, bis der blaue Fleck war. Es sah aus, als ob mich jemand da richtig vermöbelt hätte.
Oh, krass.
Weil ich da, also mein, weißt du, ich bin da sehr anfällig für blaue Flecken überhaupt am Arm. Und an der Stelle hat diese Sehne da immer so lang gerissen. Und ich hatte halt einen Pulli an. Also es war jetzt nicht so, dass ich einen nackten Arm hatte.
Ja, das hättest du wahrscheinlich auch schneller gemerkt,
Ja, aber
ne?
ich hab das Zwiebeln schon ein bisschen gemerkt am Arm, wo ich gedacht habe, oh, ne, das ist ja spannend. Vielleicht hat er mir das auch gesagt, aber der hat Französisch gesprochen und ich konnte nicht so gut Französisch. Aber das war spannend. Und dann habe ich am nächsten Tag habe ich das der Kollegin, die französische Kollegin, bei der ich gewohnt habe, habe ich das gezeigt und war fürchterlich schockiert, was da mit mir passiert sei. Habe ich ihr das erklärt und sie sagte, oh. Ja, und dann hat sie, weißt du, so mehr oder weniger hat sie mich am Handgelenk gepackt und mich quasi bei allen einmal rumgeführt. Guck mal,
Guck
was da passiert
mal.
ist, guck mal, was da passiert ist. Und alle so, oh. Ja, also, Memo an mich und alle, die jetzt einen Bogen schießen möchten, die den Arm, der den Bogen hält, leicht beugen.
Weißt du, was ich aber ganz faszinierend finde, ist, dass man mal so per Zufall manchmal so Sachen rausfindet, die man gut kann, obwohl man das nie
Ja,
antizipiert hat.
das stimmt, das stimmt.
Ich kann zum Beispiel wahnsinnig gut Tennis spielen.
Na, guck mal.
Ich finde das total blöd. Ich mag den Sport überhaupt nicht, aber in irgendeinem Sporttag habe ich das mal ausprobiert und ich kann sonst wirklich nichts im Sport, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? Ich war diejenige, die beim Inlinern selbst nach 5 Wochen immer noch hinten die Sicherheitsübung geradeaus fahren geübt hat und so. Aber ich war absurd gut im Tennis.
Ja, guck mal.
So.
It's funny.
Ja, finde ich auch. Also ich finde das auch mal spannend, wenn man so Sachen über sich selber rausfindet.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, die Anthropologen haben jetzt aber rausgefunden, dass es halt tatsächlich Frauen gab, die als Bogenschützen in der Armee gedient haben, weil das doch ziemlich viele Frauen waren, die sie dann gefunden haben.
Ja.
So. Deswegen war eine Frau kein Einzelfall, sondern das war eher die Regel, dass die mit in der Armee gedient haben und da gab es eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und in der Zeit, wo diese Ballade entstanden ist von Mulan, war das auch recht üblich, dass Frauen in der Armee gedient haben. Das hörte ziemlich genau mit der Zeit allerdings auch auf, als die Wei-Wei-Dynastie endete, weil die Mongolei von verschiedenen anderen Völkern erobert wurde und dann, naja, territoriale. Geografisch sind wir nicht unterwegs, also geschichtlich reicht schon, deswegen wollen wir das jetzt gar nicht weiter vertiefen.
Oh, warte mal ab,
welche
da
Kriege
wir auch noch
und. Hin. Wahrscheinlich. Im verflixten siebten Jahr. Gibt es nur noch über geografische Verschiebung. Die Mongolei ist dann erobert worden und an der Stelle hat dann die Tradition quasi der Kriegerinnen geendet und ist erst wieder so ein bisschen im 13. Jahrhundert aufgegriffen worden, aber hat sich eigentlich nicht mehr so richtig durchgesetzt. Also ja, okay. Das meiste findet man tatsächlich so bis zum, oder die meisten Skelette, die darauf schließen lassen, dass Frauen in der Armee gedient haben, zumindest als Bogenschützinnen, findet man so bis zum 5. Jahrhundert nach Christus. Was ja, wie gesagt, ungefähr die Zeit ist, in der auch die Ballade entstanden. Das also so zur Historie und zum historischen Hintergrund, wie diese Ballade entstanden ist.
Die sich dann Disney gezockt hat und damit jede Menge Profit gemacht hat.
Mit dieser einfühlsamen Nachricht am Ende.
Well.
Ich muss sagen, eigentlich finde ich die Geschichte ganz schön.
Das
also ich habe sie deswegen halt. Ja, ich habe sie auch deswegen rausgesucht, weil ich diesen Gleichberechtigungsgedanken so schön fand. Starke Frauen Teil 2. Ohne starke Frau, aber mit einer starken Legende.
Ja, danke für die Legende.
Sehr gerne.
Hinter einem Film, den ich sehr gerne mag.
Ja, ich auch. So.
Danke fürs Erzählen.
Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören.
Und mit diesen Worten wünschen wir euch eine gute Nacht. Uns auch.
Bis zum
Und
nächsten Mal.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bye.
Enigma.
Enigma.